Jetzt geht's um die Champions League in der Bundesliga. Nur noch ein Spieltag ist es und bald wissen wir endlich, wer die Champions League Teilnehmer sein werden für die Bundesliga. Drei Teams sind noch im Rennen und auf die drei werden wir uns jetzt konzentrieren. Eintracht Frankfurt, SC Freiburg und Borussia Dortmund mit den drei Gästen Marvin Mendel, Alexander Steinmeier und Matthias Dersch. Jetzt geht's los hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn beim Einseifen zusieht.
Verstehe ich nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich sehr, eine schöne Runde hier begrüßen zu dürfen. Wir gehen der Tabelle nach durch. Ihr kennt ihn von Fußball 2000, unter anderem ihr kennt ihn vom Eintracht-Podcast. Er nennt sich Marvin Mendel und ich begrüße ihn sehr herzlich hier im Rasenfunk. Hi Marvin.
Er nennt sich es geil, auf jeden Fall. Es könnte ein Synonym sein. Es könnte ein.
Vor allem ist es ja faktisch falsch. Erster faktischer Fehler. Deine Eltern haben dich so genannt.
Ja, genau. Ich nenne mich auch, aber also auch so, aber also zwangsläufig. Ich kann ja nicht viel erinnern, aber mit dem Namen habe ich früher mal gehadert. Aber jetzt geht's auf jeden Fall. Schöne Grüße in die Runde. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind.
Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und dann, er hört auf den Namen Alexander Steinmeier. Er ist Fußballreporter beim Uniradio Freiburg und freier Mitarbeiter bei der Badischen Zeitung. Und er gibt sein Rasenfunk-Debüt. Alex, schön, dass du hier bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Nach unzähligen gehörten Stunden Rasenfunk ist es schon cool, mal hier selber in den heiligen Podcast-Hallen sein zu dürfen.
Ganz so heilig sind sie nicht, das wirst du gleich noch herausgefunden haben. Und für alle diejenigen, die jetzt das Pech haben, dich nicht bei YouTube zu sehen, muss man sagen, du nimmst quasi auf unter einem Berg an SC Freiburg-Trikots. Wie viele Freiburg-Trikots hängen da gerade hinter dir?
Also insgesamt Trikots sind es, glaube ich, 150. Wenn man dann noch Jacken und Trainingsshirts und Hosen und alles dazu zählt, dürfen es mittlerweile über 300 sein. Also eine kleine Schwäche kann ich, glaube ich, nicht von der Hand weisen, was Trikots dieses Vereins angeht. Aber es hat auch den riesen Vorteil, wenn man hier Podcast-Aufnahmen hat oder wenn ich fürs Uniradio hier was zusammenschneide, ist das ein sehr praktisches Produktionsstudio mit der Audioqualität hier durch den ganzen Textilstoff, der das ein bisschen schluckt, dass man hier nicht so viel Hall drin hat.
Ja, und solltet ihr euch nochmal gefragt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, warum geht's eigentlich dem SC Freiburg finanziell so gut? Alex ist die Antwort. Allein verantwortlich dafür. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum ist die BVB-Berichterstattung im Kicker so gut, dann kommen wir zu unserem dritten Gast. Matthias Dersch ist hier. Ihr kennt ihn natürlich auch vom Kicker Meets the Zone Podcast und eben von seinen Artikeln und allen möglichen Dingen inzwischen, die er rund um den BVB produziert. Matthias, schön, dass du mal wieder Zeit für den Rasenfunk hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ich muss mir direkt mal diese Trikot-Ausrede, in Anführungszeichen, Alex, no offense, für den Kollegen Mario mitnehmen. Der hat auch ganz viele Trikots immer, wenn wir KMD aufnehmen, im Hintergrund hängen. Der hat aber noch nie gesagt, dass das an der Tonqualität liegt. Das lege ich ihm mal nahe, dass er das mal vorbringt demnächst. Dann sieht das nicht so nach reinem Flexen aus.
Sehr, sehr stark. Ja, sehr gut. Aber dann würde ich doch sagen, Matthias, lass doch auch mit dir beginnen und mit dem Blick auf den BVB. Denn dass wir diese Sendung aufzeichnen, das hat zwar ein bisschen auch mit Ergebnissen der anderen Teams zu tun, aber vor allem ja damit, dass ein runderneuerter BVB von hinten anschiebt ohne Ende und die anderen beiden Teams richtig in Panik versetzt. Wie zur Hölle war das denn möglich?
Ja, das fragen wir uns auch alle, würde ich jetzt sagen. Also hättest du mich vor ein paar Wochen eingeladen, zum Beispiel nach der 0:1 Heimniederlage gegen den FC Augsburg damals, als Niko Kovac ja auch schon Trainer war, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, die Champions League musst du jetzt sofort abhaken als Borussia Dortmund. Ich habe es auch damals mehrfach geschrieben. Ich habe nicht daran geglaubt, dass dieses Comeback nochmal möglich ist, obwohl Dortmund ja durchaus eine Comeback-Mannschaft auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder war. Aber man muss sagen, die doch sehr simplen Kniffe, und das meine ich gar nicht negativ, die Niko Kovac da vorgenommen hat bei Borussia Dortmund, die haben etwas gebraucht, bis sie gegriffen haben, aber inzwischen greifen sie eben und dann kommt, glaube ich, doch auch irgendwo die individuelle Qualität dieses Kaders zu tragen. Es musste allerdings erstmal eine Basis dafür gelegt werden und das hat Niko Kovac geschafft.
Und was sind dann diese simplen Kniffe? Worauf würdest du es reduzieren?
Ja, erstmal aufs Körperliche, ganz klar. Also Niko Kovac eilt ja ein gewisser Ruf voraus, den streitet er gar nicht mal ab, aber er sagt, es wäre natürlich nicht ganz so, dass es nur der harte Schleifer wäre. Das ist er auch nicht. Aber natürlich legt er Wert auf körperliche Fitness. Er hat ein ganz schönes Vergleichsmodell. Er sagt immer, so ein Motor, der braucht ja auch den entsprechenden Treibstoff, um zu funktionieren. Und das hat er beim BVB durch härteres Training eingeführt. Das ist ja gar nicht so leicht im laufenden Saisonbetrieb. Dortmund war ja auch noch in der Champions League lange dabei, dann tatsächlich an solchen elementaren Grundlagen zu arbeiten. Das ist eigentlich eher etwas, was man in der Vorbereitung macht. Er musste das ein Stück weit nachholen, hat auch regelmäßige Laktattests beispielsweise durchgeführt. Und Karim Adeyemi hat es ja nach dem Leverkusen-Spiel jetzt am Wochenende auf den Punkt gebracht. Er hat uns in den Arsch getreten und uns laufen lassen. Das hat nicht immer Spaß gemacht, aber wir merken jetzt, es wird besser. Und damit ist Adeyemi nicht alleine mit dieser Feststellung. Also man muss schon sagen, dass mit der besseren körperlichen Fitness natürlich auch eine geistige Frische einhergeht, die dir erlaubt, weniger Fehler zu machen. Und das hat insbesondere in der Defensive geholfen. Dazu kam die Systemumstellung dann, die das auch gefördert hat, mit drei Innenverteidigern, mit einer Fünferkette, mit klareren Strukturen. Und dann hat man eben auch im Spiel nach vorne etwas angepasst. Weniger kontrollierter Ballbesitz, weniger Ballgeschiebe, wenn man es negativ sehen möchte, im letzten Drittel, sondern schneller, direkter, dynamischer. Und das kommt den Stärken dieser Mannschaft durchaus entgegen. Und das war dann eben ein Gesamtpaket, was dazu geführt hat, dass ja eigentlich mit dem Spiel in Leipzig, was ja kurioserweise 0-2 verloren ging, obwohl Dortmund in der zweiten Hälfte, glaube ich, Chancen für 10 Tore hatte, damit ging das los. Da hat man zum ersten Mal so richtig gesehen, was noch möglich sein könnte mit dieser Mannschaft in dieser Saison. Und danach kamen dann eben auch die Ergebnisse mit jetzt 19 Punkten aus 7 Spielen.
Also da würde mich jetzt auch mal die Meinung von den anderen beiden interessieren. Marvin, Alex. Marvin, du darfst gerne mal beginnen. Was sagt denn das über die Bundesliga aus? Zum einen, dass ein Team noch in der Saison fit gemacht werden kann und zum anderen, dass es reicht, ein Team fit zu machen, dass es ab dann Spiele gewinnt.
Naja, also ich finde es schon ganz spannend. Also ich meine, es ist natürlich so, Matthias beschreibt hier natürlich genau die Stärken von Niko Kovac, die wir ja auch schon gekannt haben oder die wir auch kennen und auch lieben gelernt haben. Denn in Zeiten, in denen die Eintracht nicht so große, qualitativ hochwertige Spiele hatte, war genau das, was die Eintracht unique gemacht hat, ne? Wo er diese gewisse Power in diese Mannschaft gebracht hat, aber auch eine Stringenz und gleichzeitig aber auch eine Disziplin, ne? Und das hat der Eintracht dazu geholfen, dass sie am Ende sogar den DFB-Pokal geholt hat, was der Anfang von, nachdem eigentlich war ja die Relegation, der Relegationsgewinn so ein bisschen der Anfang, wo es dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir uns jetzt tatsächlich so ein bisschen an die Balance der Großen, sag ich mal, rangekuschelt haben. Also ich kann das absolut nachvollziehen, die Frage, die du gestellt hast, was das aussagt. Naja, es sagt insofern sehr relativ viel dazu aus, dass entgegen dem, was Heribert Buchhagen immer gesagt hat, also dass natürlich dass die Bundesliga gar nicht so zementiert ist und dass es natürlich aber auch so ist, dass die Unterschiedlichkeit ab der 3 zu den anderen halt eben nicht so hoch ist. Das heißt, du kannst mit kleinen Stellschrauben halt doch noch was erreichen und die Stellschrauben, die du halt gesehen hast, und das war halt, es war doch allen klar, dass der BVB eine hochversierte Mannschaft ist. Aber es wurde halt nicht so auf die Straße gebracht. Und dann hast du halt gemerkt, okay, du hast, ich glaube, es war ehrlich gesagt ein Zufallstreffer. Ich weiß nicht, ob der BVB das so geplant hatte oder die Führungsebene des BVB das so geplant hat, dass mit Kovac alles so besser läuft. Ich weiß es nicht, ob das deren Ziel, aber irgendwie kommt mir das alles so ein bisschen zufällig vor. Aber Kovac hat genau die wenigen Qualitäten, das klingt jetzt böse, aber ihr wisst, was ich meine, ist ja kein In-Game-Coaching-Weltmeister und so weiter und so fort. Ne? Da gibt's halt Trainer, die vielleicht besser sind. Aber das, was er kann, hat er auf die Straße gebracht. Und das Wichtige ist halt, und das ist natürlich, das darf man nicht vernachlässigen, dass die Spieler zugehört haben. Also sie haben sich, weil es hätte ja genauso gut auch laufen können, die sagen, was willst du? Du warst jetzt in der letzten Station überhaupt nicht erfolgreich, das brauche ich von dir nicht erzählen im Endeffekt, ne? Ich verdiene das Doppelte von dir am Ende, ne? Nervt mich nicht, aber sie haben zugehört. Und das ist schon eine Qualität. Und das ist ja das Ding, dass du mit kleinen Stellschrauben, die gar nicht so klein sind, aber es dann geschafft hast, andere Mannschaften, die in der Hinserie beispielsweise wesentlich erfolgreicher waren oder auch erfolgreicher aussahen, noch übertrumpfen kannst, weil bei denen halt auch nicht alles läuft. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, ja. Also wir merken, ab 3 ist relativ vieles im Fluss und der BVB ist gerade in Begriff dessen, das komplett beim Schopfe zu packen. Das nervt mich natürlich tierisch. Also ehrlich bin ich schon.
Ja, ich gehe da mal ganz kurz rein, weil du hast einen spannenden Halbsatz gerade noch untergebracht zu dem Trainerdasein von Niko Kovac. Haben die Verantwortlichen sich damals erhofft? Ja, ganz sicher haben sie sich das erhofft. Waren sie sich sicher, dass das klappt? Da würde ich jetzt mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen, auch wenn natürlich alle heute sagen, dass sie von dem Plan, den Kovac damals skizziert hat, sofort total begeistert waren. Aber der Punkt ist eben, Niko Kovac kam nur als Fußballlehrer nach Dortmund. Der war kein Heilsbringer, der die Fans irgendwie zurückholen sollte. Der war kein Mann von der Tribüne, der von einer riesigen Erwartungshaltung im Umfeld erschlagen wurde. Er war eigentlich nur ein Trainer, der mit dem ziemlich kleinen Leumund kam, der von den Fans nicht gerade herzlich empfangen wurde. Es gab auch keine Pfiffe oder so, aber es war, wenn man mal in den sozialen Medien sich umgeschaut hat, von Euphorie war da keine Rede. Und auch wir Medien, da nehme ich mich jetzt selbst ins Boot und leiste auch dann Abbitte, wir haben das Ganze auch sehr, sehr kritisch gesehen. Und mir fehlte damals auch die Fantasie, dass Niko Kovac der Beste ist. Aber eben weil er sich auf diese Basics der Trainerarbeit konzentriert hat und dann eben auch mit seiner Ansprache, die ich auch als sehr positiv empfinde, jetzt in den ersten Monaten der Arbeit, wo ich ihn dann auch näher kennenlerne, hat das eben auch geschafft, diesen, ja, gar nicht schwierigen Haufen, so würde ich den BVB gar nicht bezeichnen, aber da waren halt schon einige dabei, die dachten, naja, läuft doch irgendwie. Und die hat er gekriegt und die hat er laufen lassen. Und mit einer klaren Ansprache, auch mit sicherlich der Androhung von Konsequenzen, wenn man eben nicht folgt, hat er sie einfach dazu gekriegt, dass man vielleicht den Schritt mehr gegangen ist, den man vorher nicht gegangen ist. Und das sieht man an den Laufwerten, das sieht man an den Zweikampfwerten, das sieht man ja am gesamten Auftritt auf dem Rasen, an der Körpersprache, dass da einfach ein Wandel stattgefunden hat. Und das ist wirklich ein großer Verdienst von Niko Kovac, der mich dann in dem Maße wirklich überrascht und den man ihm voll anrechnen muss, definitiv.
Um nochmal auf die Frage von Max zurückzukommen, man kann sich natürlich auch fragen, was sagt es über die Bundesliga aus, dass eine Mannschaft mit Torverhältnis -2 am vorletzten Spieltag auf Platz 4 steht? Aber ich sage jetzt auch nochmal ein paar Worte zum BVB. Ich weiß, in Dortmund ist das M-Wort nicht sonderlich beliebt, aber ich glaube schon sehr, dass es eine sehr starke mentale Komponente beim BVB ist, die da einfach reinspielt. Denn dass der BVB als Kollektiv wie auch individuell über eine außerdurchschnittlich gute Klasse verfügt. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es war halt immer das Thema, wann bringen sie es auf die Straße und wann nicht. Und ich finde, Niko Kovac ist schon so jemand, der das einfach ausstrahlt. So diese Ruhe von jemandem, der einfach das Geschäft schon lange kennt, der vieles schon erlebt hat und einfach so dieses, so, wir bringen jetzt hier mal sachlich ruhig Ordnung in den Laden und schauen, dass wir demütig einfach darauf hinarbeiten, dass es hier wieder einen Aufwärtstrend gibt. Und ich glaube, auch so eine Signalwirkung hatte auch dieses 4:1 vom BVB in Freiburg, was in meinen Augen jetzt nicht unbedingt ein 4:1 nach dem Spielverlauf war. Aber das ist ja häufig so, dass gerade gegen den SC Freiburg der BVB aus sehr wenig sehr viel macht. Ich sag auch immer gerne zu meinen zwei Dortmund-Kumpels, die auch immer mit ihrem Verein hadern, ja, zu schade, dass Dortmund nicht 34 Mal pro Saison gegen den SC Freiburg spielen darf. Wer weiß, wo sie dann stehen würden. Aber ich glaube schon, dass das eine mentale Komponente ist, die vor allem beim BVB auch reinspielt. Und in meinen Augen ist es auch ein sehr gutes Zeichen, dass der BVB jetzt über den Sommer hinaus mit Niko Kovac weitermachen möchte.
Ja, Matthias, muss ich an dich weitergeben, die Frage. Ich bin da ehrlicherweise ein bisschen skeptischer, aber ich möchte dir erstmal die Möglichkeit geben, auf Alex zu reagieren.
Naja, dass sie mit ihm weitermachen, ist klar. Der hat noch einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison. Und ganz ehrlich, aktuell wäre ja auch jede andere Diskussion eigentlich total irrsinnig. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt am Wochenende noch über die Ziellinie gebracht wird mit Rang 4. Aber du kannst natürlich, Max, und das entnehme ich deiner Anmerkung gerade, du kannst natürlich Zweifel haben, ob Niko Kovac dann wirklich der Trainer ist, der Borussia Dortmund langfristig wieder nach ganz oben führt. Und das ist ja genau die Zielsetzung. Da würde ich dir gar nicht mal widersprechen in dieser Skepsis. Die hatte ich ja am Anfang auch, die habe ich auch nach wie vor noch, weil es einfach die Situation im Moment noch gar nicht hergibt, das zu überprüfen. Grundsätzlich glaube ich, dass er natürlich nicht der größte Innovator auf dem Trainermarkt ist. Ich stelle jetzt mal die Frage, muss er das denn unbedingt sein, wenn die Qualität des Kaders so gut ist, dass auch ja das relativ Simple, und das meine ich wirklich nicht negativ, das sagt er selber ja auch immer, keep it simple, das relativ simple Trainerarbeiten von Niko Kovac vielleicht genau das Richtige ist, was diese Mannschaft braucht, weil eben die Ansprache stimmt, weil die Strukturen stimmen, weil die Stabilität stimmt und dann vorne eben die individuelle Qualität des Kaders zieht. Das ist, glaube ich, der Beweis, den Dortmund dann nächste Saison antreten muss. Man kann jetzt zum Beispiel das Champions-League-Spiel gegen Barcelona ranziehen. Nicht das Hinspiel, da muss ich sagen, hat er sich vercoacht, weil er eben die Formation gewechselt hat. Das Rückspiel gegen Barcelona hat aber gezeigt, wie Borussia Dortmund auch unter Nika Kovac begeisternden Fußball spielen kann. Ist das dann das Muster, was wir nächste Saison regelmäßig sehen? Da würde ich jetzt mal noch ein Fragezeichen hintersetzen. Aber es ist zumindest ein Indiz dafür, wie es dann aussehen kann, wenn wirklich alle Räder ineinander greifen. Deshalb finde ich, hat er sich den Vertrauensvorschuss dann jetzt für die kommende Saison in jedem Fall verdient. Womit ich jetzt nicht ausschließen würde, dass wir hier im Herbst möglicherweise wieder sitzen und über die Situation beim BVB reden, weil es möglicherweise nicht so geradlinig nach oben geht, wie es aktuell aussieht. Und, das möchte ich auch nicht vergessen, es gibt halt ja jetzt auch noch dieses Kiel-Spiel. Ich möchte den Teufel da jetzt nicht an die Wand malen, aber ich glaube, die BVB-Fans wissen noch sehr genau, wie es damals gegen Mainz lief, als sie fast Meister waren. Sie wissen vielleicht auch noch, wie das Champions-League-Finale letztes Jahr lief. Du kannst es nicht 1:1 vergleichen, es war Real Madrid, aber du hattest in der ersten Chance Möglichkeiten, dieses Spiel in deine Richtung zu bewegen und hast es am Ende dann nicht geschafft, hast 0:2 verloren. Es gibt immer mal wieder Momente in der Geschichte von Borussia Dortmund, wo es eigentlich auf dem Papier nur noch einen Sieg bedarf, um irgendein großes Ziel zu erreichen und es wurde verpasst. Und jetzt haben sie eben alles in der eigenen Hand. Insofern, wenn wir diesen 5:6 Sonderfall mal außer Acht lassen, was das Torverhältnis angeht, sie müssen mit 2 Toren gegen Kiel gewinnen. Kiel ist schon abgestiegen. Kiel hat mit Abstand die meisten Gegentore in dieser Bundesliga kassiert. Da spricht eigentlich alles für den BVB und genau das ist möglicherweise am Samstag wieder das Problem.
Finde ich ganz gut, dass du das ansprichst, dann muss ich es nicht ansprechen, weil es ja genau das ist. Ne? Also ich meine, ich merke jetzt hier sehr viel Sicherheit, Selbstsicherheit, auch bei den Dortmund-Fans, die ich in meinem Umfeld habe, leidgeprüfterweise, weil irgendwie relativ viele Dortmunder in meinem Arbeitsumfeld unterwegs sind. Gut, das merkt man, die kommen so ein bisschen auch alle aus Nordhessen. Ne? Da hat sich ja früher die Spreu vom Weizen getrennt, die einen sind zur Eintracht gegangen, die anderen hat es nach Dortmund gezogen, ne? Kann ich ja natürlich verstehen. Lars Ricken als maßgeblicher Mensch, der damals zu einer wichtigen Zeit richtige Tore geschossen hat, wir erinnern uns dunkel. Aber es ist natürlich genau das, dass die jetzt alle schon denken, das läuft ja, das wird ja was, aber es ist kein Selbstläufer. Der BVB hat schon wichtige, ganz, ganz wichtige Spiele. Da habe ich hier sogar auch ja Phantomschmerzen gehabt, selbst mitgelitten, als die Meisterschaft am letzten Spieltag vergeigt wurde. Und das ist jetzt natürlich nicht die gleiche Dramatik, weil schon einfach ein anderes Level ist, aber natürlich wäre für den BVB auch immens, immens wichtig, wieder den Champions League einzuziehen, allein vom Finanziellen her. Und dass das aber nicht klappt, ich weiß, realistisch, ganz ehrlich, nach dem letzten Spieltag, sah ich da und gesagt, ah ja, super, ne, jetzt kommt der BVB, die kegeln Kiel mit 10:0 aus dem Stadion, das wird ja jetzt gar nichts, ne? Das ist auch realistischer, als dass Kiel gewinnt. Aber ich will trotzdem den Zweifel ein wenig sehen und vielleicht das Narrativ ändern. Also der BVB muss seine eigenen inneren Dämonen besiegen, will ich mal meinen.
Ja, ich finde das schön, wie du das Narrativ ändern möchtest. Das hat ja der Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Wochenende auch noch versucht, ne? Und hat gesagt, der maximale Druck liegt bei Freiburg, wo ich dachte, nun, das kann man auch anders sehen, können wir vielleicht gleich diskutieren. Kleiner Werbeblock vielleicht an der Stelle. Ich habe mit Sportdirektor Sebastian Kehl vom BVB gesprochen. Das Interview erscheint am Donnerstag im Kicker. Also gerne mal da reinschauen. Und ich habe ihn genau das gefragt mit dem Selbstläufer gegen Kiel. Und er sagt, nein, natürlich kein Selbstläufer, wir müssen fokussiert arbeiten. Er hat aber auch auf die Stabilität, die neu gewonnene, unter Nico Kovac verwiesen. Da gibt es durchaus auch Argumente für. Also einen Rückstand in München haben sie noch zum 2:2 umgemünzt. Ein Rückstand in Leverkusen und eine wirklich schlechte erste halbe Stunde haben sie noch in 4:2-Sieg umgedreht. Und da, weil du vorhin, Marvin, das Wort Ingame-Coaching verwendet hast, da hat Nico Kovac schon die richtigen Umstellungen während des Spiels vorgenommen und hat damit dann das Spiel auch gedreht. Sie wirken momentan schon sehr fest, muss ich sagen. Angefangen hinten bei der Dreierkette, wo ja dann auch der ein oder andere reüssiert, den man möglicherweise schon abgeschrieben hatte. Über Gerassi vorne im Sturm, der mittlerweile ja auch ohne Zweifel da zu den absoluten Topstürmern der Liga gehört, das jetzt eben auch in Dortmund beweist, wird Champions League Torschützenkönig noch so nebenbei und hat, glaube ich, aus dem Spiel heraus mehr Tore geschossen als Harry Kane. Da sind schon einige Argumente, die dafür sprechen, dass das diesmal anders laufen sollte. Ich würde nur dafür plädieren, wenn es einen Elfmeter gibt, dann sollte der erste Schütze schießen.
Ja, das ist natürlich wahr. Aber Matthias, lassen wir uns da nicht auch ein bisschen von den Ergebnissen her leiten. Also es ist ja definitiv so, dass der BVB verbessert auftritt und dass er auch stabiler auftritt. Aber wenn man sich anguckt, ich fange jetzt mal nach der Länderspielpause zum Beispiel an. Du gewinnst 3-1 gegen Mainz. Das war kein unverdienter Sieg, aber das waren die berühmten Schlotterbeck-Ecken, die da wesentlich geholfen haben und dass Mainz seine Chancen nicht genutzt hat. Du holst das 2-2 gegen Bayern. Völlig okay. Du kannst das sogar auch hinten raus gewinnen, aber wir alle haben auch die Chancen in der ersten Hälfte gesehen. Kann verloren gehen. Du gewinnst gegen Gladbach, das ist gerade eins der formschwächsten Teams dieser Liga und machst es sogar noch halbwegs eng. Du gewinnst gegen Hoffenheim auf die Art und Weise, die wir alle gesehen haben, mit, dass du es eigentlich wieder hergibst und dann durch eine zwar verdiente Aktion, aber etwas glücklich noch zum 3-2 kommst. Und du gewinnst gegen Wolfsburg, die danach ihren Trainer entlassen, die noch formschwächer sind als Borussia Mönchengladbach. Also ich will nicht sagen, der BVB hätte unverdient irgendeins dieser Spiele gewonnen, das wäre Quatsch. Aber kommen wir da jetzt nicht auch gerade sehr daher, dass wir vom Ergebnis her argumentieren, was natürlich für die Tabellensituation am 34. Spieltag richtig ist, aber für die Bewertung, ob das, was Kovac jetzt gemacht hat, wirklich das ist, was der BVB auch längerfristig braucht, finde ich das ehrlicherweise ein bisschen dünn. Und du hast es ja auch so angedeutet, weil du gesagt hast, na, so richtig bewerten können wir das eigentlich erst in der nächsten Saison.
Ja, bin ich ja bei dir. Und das wird auch die Schwierigkeit der Verantwortlichen nach der Saison, unabhängig, wie das jetzt ausgeht. Wir müssen halt diese verschiedenen Saisonphasen werten, gewichten auch. Zählten jetzt eher die 8 Krisenmonate zu Beginn der Saison oder die 3 Monate Aufholjagd am Ende? Welche Schlüsse können wir daraus ziehen, dass das, was Kovac da an die Mannschaft gebracht hat, funktioniert hat für den Moment? Und ja, man sollte diesen Aufschwung sicherlich nicht überbewerten. Aber wir denken natürlich jetzt gerade auch an die Tabelle und in der Tabelle zählt natürlich jetzt der Sieg, das Ergebnis. Und durch die Ergebnisse kommt auch die Selbstsicherheit. Das ist immer so eine Binse, die die Trainer gerne verwenden, aber die ist ja nicht von der Hand zu weisen. Je öfter ich etwas mache und es gelingt mir, desto sicherer fühle ich mich ja in dem, was ich da tue. Und den Effekt kannst du bei Borussia Dortmund ja auch sehen. Das führt dann eben auch dazu, dass man in Leverkusen sich sehr bei Gregor Kobel bedanken muss, dass der wirklich einen herausragenden Tag erwischt hat. Aber dass er überhaupt wieder diesen herausragenden Tag haben konnte, lag ja auch daran, dass er eben nicht mehr so wie zu Beginn der Saison unter Nuri Sahin verdammt ist, ganz viele kurze Pässe zu spielen und im Aufbau hohes Risiko zu gehen, sondern weil er sich wieder auf seine Torwartqualitäten besinnen kann. Und das hängt eben auch mit den Erfolgserlebnissen zusammen, die sie dann gesammelt haben, dass der überhaupt wieder performen konnte, wie er es getan hat. Und deshalb würde ich sagen, bleiben wir bei der Kurzfristperspektive, dann darf, glaube ich, der BVB optimistisch sein, dass sie das gegen Kiel ziehen, dass sie das auch entsprechend hoch gewinnen werden. Und bei der Langfristperspektive kommt es eben sehr darauf an, welche Schlüsse ziehen sie im Sommer, welche Personalentscheidungen treffen sie. Und dann müssen wir abwarten, wie Niko Kovac es wirklich schafft, in einem ja nicht gerade leichten Sommer. Die Club-WM ist ja noch dazwischen. Da gibt es eine extrem zerstückelte Vorbereitung. Es gibt vor allem null Vergleichswerte, wie man eigentlich damit umgehen muss als Verein, weil es eben ja kein Nationenturnier ist. Wie er es dann eben schafft, in dieser Vorbereitung vielleicht auch die nächsten Schritte einzuleiten, dass Dortmund demnächst noch dominanter auftritt, noch klarer die Spiele entscheidet, als sie das bislang getan haben. Aber weil du das Hoffenheim-Spiel ansprichst, würde ich auch das nochmal als Argument für die neue Stabilität ansehen. Dieses 2-2 hätte Dortmund vor 4 bis 5 Wochen, vielleicht auch 4 bis 5 Monaten, vielleicht auch vor 3 Monaten mit ziemlicher Sicherheit das Genick gebrochen.
Stimmt.
In dem Spiel war es anders. Sie haben weitergespielt und haben dann natürlich glücklich, auch wenn ich sage, die Aktion kann man laufen lassen, glücklich noch dieses 3-2 gemacht. Aber allein, dass sie es versucht haben, war ein Fortschritt.
Ja, sehr fairer Punkt. Und dann eine letzte Frage. Ich könnte noch ewig, merke ich gerade, über Kovac sprechen. Ich glaube, Marvin geht es da auch ähnlich. Aber eine letzte Frage. Mir hat Thomas Hiete, dein Kollege, mal erzählt, dass die erste Maßnahme von Niko Kovac oder von den Brüdern Kovac, Niko ist ja nur der etwas öffentlicher Auftretendere, in Wolfsburg gewesen sei, dass sie den Stecker am Kühlschrank der Getränke in der Kabine gezogen haben, weil es eben besser sei, nicht gekühlte Getränke aufzunehmen zu sich nach dem Sport. Laufen die Kühlschränke bei Dortmund oder ist es da genauso?
Ich muss gestehen, ich weiß es nicht hundertprozentig. Der Profitrakt wird so gut abgeschirmt, dass man da nicht reinkommt. Und ich habe auch noch nicht extra nachgefragt, was die Kühlschränke betrifft. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er den Stecker gezogen hat. Denn das sind genau solche Sachen, auf die er Acht gibt. Also ich habe die Körperlichkeit oder den körperlichen Aspekt seiner Arbeit ja schon angesprochen. Er hat sich da extrem viel mit beschäftigt in seinem Leben. Das merkt man, das spürt man, wenn man mit ihm darüber spricht. Er hat noch eine andere Maßnahme durchgesetzt, die kann ich dann hier an der Stelle mal verraten. Die Spieler dürfen nach dem Training nicht mehr aufs Tor schießen, weil er eben auch sagt, das Training ist für die Belastung genug, danach möchte ich, dass ihr eure Muskeln schont. Das nervt dann den einen oder anderen, Karim Adeyemi, der kickt ganz gerne nochmal aufs Tor, darf er jetzt nicht mehr machen. Aber wenn er dann im Spiel schießt und trifft wie aktuell, dann ist es, denke ich, für alle Seiten in Ordnung.
Ja, und das zeigt vielleicht auch ganz gut eben, wie Niko Kovac als Trainer tickt und warum er vielleicht auch dann bei manchen Teams damit mehr Erfolg hat. Denn wenn du junge Spieler hast, wenn du Spieler hast, die was erreichen wollen, wenn du vielleicht auch eher aus der Außenseiterrolle kommst, dann nimmst du jeden Tipp dankbar an. Wenn du jetzt aber fiktives oder vielleicht nicht so fiktives Beispiel beim FC Bayern in die Kabine kommst und sagst, ihr schießt jetzt nach dem Training bitte nicht mehr aufs Tor, weil ich habe da und die Studie gelesen, dann kann es halt auch sein, dass da manche Leute sagen, ey, ich schieß schon mein ganzes Leben aufs Tor, mein Berater hat gesagt, du bist eh ein Idiot. Ich mache das vielleicht trotzdem. Ist jetzt nur mal so ins Blaue hineingesprochen.
Also, ja, klingt nicht ganz abwegig.
Lässt sich auch durchaus beweisen. Und wenn der BVB jetzt die Saison so beendet, wie wir es jetzt hier denken, dann ist es ein weiterer Beweis dafür. Es zeigt natürlich, wie rocky und unterschiedlich die Karriere von Kovac verläuft. Aber es hängt auch immer viel mit dem Material, mit den Spielern zusammen, die du hast und mit dem Willen auch. Und wie gesagt, es gibt auch die Positivbeispiele. Kennen sowohl Matthias als auch ich jetzt. Und Matthias vielleicht wird ja die Saison dementsprechend noch gekrönt.
Eben. Und Matthias hat ja auch den Kommentar dann geschrieben, dass man vielleicht auch solchen nicht immer nach dem Namen Trainerverpflichtungen bewerten sollte. Und das ist natürlich sehr treffend. Da glaube ich, jeder, der den Kommentar gelesen hat, fühlte sich auch so ein bisschen getroffen, weil es gab wenige, die bei der Kovac-Verpflichtung gesagt haben, das ist jetzt erstmal eine richtig gute Idee. Aber gut, so ist das. Also, der BVB, er steht sehr gut da. Der BVB hat es in der eigenen Hand, die anderen unter Druck zu setzen, muss das aber auch wirklich noch schaffen. Also, ich möchte nur einmal kurz erwähnt haben, das Hinspiel gegen Holstein Kiel wurde verloren, wenn auch natürlich in einer komplett anderen Konstellation. Aber Holstein Kiel war bisher nicht dafür bekannt, sich aufzugeben, gerade wenn man auch mit zwei Toren oder mehr zurückliegt. Dann fangen sie erst an zu spielen. Das ist natürlich die Gefahr für Dortmund. Also besser lange nur mit einem Tor führen und ganz spät das zweite machen, wäre hier meine persönliche Empfehlung.
Dann fängt oder, doch auch wieder die Zitter an, Max.
Ja, das war natürlich Quatsch. Oder eben, das würden jetzt natürlich Marvin und Alex sagen, am besten gar nicht gewinnen, denn das ist das einzige Szenario, in dem sowohl Frankfurt und Freiburg weiterkämen. Das wäre eben, wenn Dortmund es nicht schafft, mit zwei Toren Unterschied zu gewinnen. Alex, wenn du magst, dann machen wir mal mit dem SC weiter, denn der ist ja auf Rang 4. Wie oft hast du in den letzten Tagen, Stunden und Minuten an dieses 2:2 in der Nachspielzeit gegen Leverkusen gedacht?
Schon ein paar Mal, aber ganz oft habe ich eher vorausblickend an den nächsten Samstag gedacht, weil ich einfach doch eine ziemlich große Vorfreude auf dieses Spiel habe und auch nicht nur ich, sondern auch viele Leute hier in meinem SC-Umfeld einfach auch nochmal eine Euphorie haben, wie es zuletzt seltener der Fall war. Wir hatten ja schon ein paar Mal die Situation, dass wir am letzten Spieltag die Champions League in Reichweite hatten. Zum allerersten Mal 2012, 2013, da gab es eigentlich genau die gleiche Konstellation, nur einen Platz nach unten verschoben. Da stand Schalke auf Platz 4 und der SC auf Platz 5. Der SC hätte einen Sieg gebraucht, um an Schalke vorbeizuziehen, hat 1:2 verloren. Das Eigentor zum 1:2 hat jemand erzielt, der am Samstag auch wieder dabei sein wird, wenn auch in anderer Funktion, und zwar Julian Schuster. Da wird er wahrscheinlich nicht so gerne dran zurückdenken. Julian Schuster ist ja ohnehin jemand, wenn man ihn auf sowas anspricht, sagt er meistens, ja, nee, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber um es zusammenzufassen, ich freue mich sehr auf Samstag, vor allem halt auch deswegen, weil im Gegensatz zu vergangenem Jahr jetzt ja schon die Europapokalteilnahme sicher ist, also im Worst Case in Anführungszeichen, spielt der SC Freiburg Europa League, und da kann man sich aus Freiburger Sicht schon fragen, wie worse ist das in diesem Fall? Aber wenn man jetzt doch das Haar in der Suppe suchen möchte, kann man schon sagen, wenn es für den SC Freiburg am letzten Spieltag um was geht, dann ist das nicht immer so ein gutes Zeichen. Ich denke da zum Beispiel, um auch ein ganz einschneidendes Erlebnis nochmal aufzugreifen. 2014-15 ist der SC am letzten Spieltag abgestiegen in Hannover, auch begünstigt durch ein Eigentor von Pavel Krimasch damals. Dann gab es, ja, 2021-22 war, glaube ich, auch am letzten Spieltag die Champions League noch offen. Da hat man es dann aus der Hand gegeben. 2022/23, da war das Saisonfinale ebenfalls Freiburg gegen Frankfurt, wenn auch in Frankfurt, derselbe Tag, an dem auch in Dortmund gewisse Sachen an einem letzten Spieltag passiert sind, über die, ja, die heute immer noch wie so ein Damoklesschwert über dem Verein und der Stadt schweben. Und natürlich vergangene Saison, als der SC Freiburg nach der Niederlage gegen Union Berlin komplett mit leeren Händen dastand. Das wird jetzt in diesem Fall nicht so sein, aber ganz ehrlich, es wäre schon mal cool, wenn der SC Freiburg das, was er am letzten Spieltag in der Hand hat, dann halt auch wirklich mit maximalem Ertrag einfahren könnte. Und wenn wir trotzdem nicht keine Schande von Gijón, sondern Schande von Freiburg erleben würden, wobei, ach, am Ende ist es mir egal, wie es zustande kommt. Wenn wir in der Champions League stehen, dann wird das eine lange Samstagnacht.
Aber ich glaube, Marvin fühlt sich jetzt viel besser, seitdem du das nochmal so aufgezählt hast, wie oft es das der SC vergeigt hat am 34. Spieltag. Das hat man ja wahrscheinlich gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil Marvin, du wirst ja wahrscheinlich dich eher daran erinnern, dass es ja auch die Eintracht schon bemerkenswert häufig geschafft hat, die alte Eintracht, sage ich mal, eben gerade eine solche Chance wie eben die Champions League zu verspielen.
Da hast du recht, klar. Also wir kennen natürlich alle Mainz, Schalke, Freiburg. Das Dilemma unter Adi Hütter, wo wir ganz knapp an der Champions League vorbeigeschrammt sind und wie gesagt Mainz, Schalke, Freiburg nicht zu unseren Erfolgen gestalten konnten und dementsprechend es nicht geschafft haben, die Champions League klarzumachen, nachdem wir weit in der Saison schon wirklich kurz davor standen, diesen Erfolg auf Liga-Basis zu erringen, nachdem wir es ja dann ein bisschen später dann immerhin geschafft haben, durch die Europa League, durch den Gewinn der Europa League dann in die Champions League einzuziehen. Ja, daran erinnere ich mich, aber gleichzeitig erinnere ich mich auch an die Eintracht, die regelmäßig in den letzten Spielen durchaus noch die wichtigen Ergebnisse gezogen hat. Andererseits muss man aber sagen, es ist immer eine komplett andere Eintracht. Ne? Ich meine, das ist halt der Unterschied. Also ich meine, historisch kann man sowieso relativ wenig heranziehen und gerade die Ergebnisse oder die Mannschaften, an die ich denke, die sind komplett unterschiedlich zu der Mannschaft, die gerade auf dem Feld steht. Und deswegen ist halt ein Vergleich echt extrem schwer. Also ich sehe nur, und das am sinnvollsten ist wahrscheinlich der Vergleich in die vergangene Saison. Und die vergangene Saison war okay, ja, aber auch nicht unfassbar erfreulich. Und wir merken halt schon, und das ist der Key, und das ist die Schwierigkeit, die ich gerade bei der Eintracht in den letzten Wochen sehe, die sich maximal gezeigt hat in den letzten Wochen, aber schon eigentlich seit dem Abgang von Omar Marmoush relativ klar war, die Eintracht hat halt keine Killer in der Truppe. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich meine, unter Kovac, Matthias kann sich tatsächlich relativ freuen, Kovac, wenn er die Leute nicht schon in seinem Team hat. Ich glaube, bei Dortmund gibt es den einen oder anderen, der da nochmal, wie soll ich sagen, gerade so ein bisschen Twist macht und der Kovac vielleicht sogar auch aufblüht oder vielleicht sich dann an der Ehre gepackt fühlt. Dann ist es oftmals so, dass er sich diese Leute rauspickt und die dann zu besseren Spielern macht oder denen einfach nochmal ein anderes Ehrgefühl mitgibt, die dann damit die das dann auf den Platz tragen. Bei der Eintracht ist es halt gerade so, dass wir sehr, sehr viele gute Spieler haben, auch Spieler, sehr viele junge Spieler, die in die nächste Stufe gegangen sind. Aber bei uns fehlt es tatsächlich an dem eiskalten Killer gerade. Wir merken, dass jemand wie Ekitike die letzten Spiele blass geworden ist. Ich glaube, dass viele jetzt schon ein langsames Nervenflattern haben, nachdem sie eigentlich festgestellt haben, krass, wir sind eigentlich ganz gut dabei, wir könnten tatsächlich die Champions League erreichen. Je näher es kommt, desto weniger wird auch ein besonderes Moment herausgekitzelt. Das macht auch Dino Topmöller nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass in der Mannschaft mal jemand ausbricht. Das haben wir maximal bis in der zweiten Halbzeit jetzt gemerkt. Des letzten Spiels, wo Michy Batshuayi da nochmal ein paar andere Dinge gemacht hat. Aber das macht mir so ein bisschen Sorgen. Und dementsprechend ist der Vergleich zu der Historie schwer zu bemühen. Natürlich gab es das immer. Die Eintracht hat an den letzten Spieltagen mehr oder weniger aus eigener Kraft nochmal eine Euroleague-Saison sicher gemacht. 2:2 gegen Wolfsburg. Wir sind schon im letzten Spieltag aufgestiegen. Ja, die Aufstiegssituation haben wir schon öfter gesehen. Oder natürlich aber auch, wenn du auf den Pokal gehst unter Glasner. Da hat man gemerkt, dass die Mannschaft in der Liga eigentlich nur so halb mitspielt, aber zumindest eine Pokalkiller-Mannschaft ist. Und das Problem ist, bei Dino Topmöller zeigt sich eine Konstanz. Und die Konstanz ist, das Spielerische wird eigentlich besser. Also, du schaffst es, junge Spieler in der Bundesliga zu etablieren. Aber die Killerspiele, das hast du gegen Tottenham gemerkt, das hast du auch beim Ausscheiden im DFB-Pokal gemerkt, die Killerspiele, die kann die Eintracht noch nicht erfolgreich gestalten. Und dementsprechend ist meine Skepsis bezüglich des Samstages natürlich einigermaßen groß.
Aber da würde ich jetzt mal kurz mit der These reingehen, dass Freiburg das da auch nicht kann, oder? Also allein das, ja, deshalb reden wir hier in dieser Konstellation, weil ich muss das ganz ehrlich sagen, Marvin, vor 2 Wochen hatte ich die Eintracht noch komplett sicher in der Champions League, habe gedacht, das wird am Ende des letzten Spieltags geht es nur noch darum, dass die Freiburger gegen längst für die Champions League qualifizierte Frankfurter gewinnen müssen und Dortmund hat keine Chance auf Platz 4. Und nun, es kam dann jetzt anders. Und die Killerfiguren sehe ich jetzt auch beim SC Freiburg nicht, Alex. Das wird sehr spannend, weil ich finde die Psychologie des Ganzen ja auch, ne? Also die Eintracht hat jetzt auf einmal richtig was zu verlieren. Ich glaube, der SC Freiburg kann fast nur gewinnen. Da würdest du vielleicht jetzt widersprechen, Alex, weil du sagst, ihr würdet schon gerne mal in die Champions League. Aber von der Erwartungshaltung ist der SC, glaube ich, da, wo er hin möchte. Und das Umfeld ist einfach auch nochmal ein ganz anderes als in Frankfurt und als in Dortmund. Denn auch die Dortmunder, nochmal ganz kurz der Rückblick dahin, haben ja jetzt auch wieder was zu verlieren. Weil auf einmal sind sie nicht mehr die Jäger, sondern sie sind jetzt die, die es in der eigenen Hand haben. Also ich glaube, es hängt am Wochenende, am Samstag wirklich sehr davon ab, wer da seine Nerven besser im Griff hat.
Am Ende wird es ein 2-2.
Oder ein 5-6.
Zum Thema Unentschieden. Ich habe mir gerade auch die Tabelle nochmal angeguckt. Dem SC Freiburg würde ein Unentschieden nicht sicher reichen. Also wenn der SC Freiburg unentschieden spielt, dürfte Dortmund nicht gewinnen. Denn mit einem Unentschieden, wenn Dortmund gewinnt, rutscht Freiburg auf Platz 5 ab. Also ja, wie ich schon gesagt habe, es ist einfach eine sehr entspannte Stimmung bei vielen, auch im Fanumfeld, sehr viele Leute, die gesagt haben, ich bin so zuversichtlich wie noch nie. Und zum Thema Killerfiguren, schauen wir mal, wenn ein Litz Doan, der ja bei euren beiden Vereinen auch mittlerweile im Gespräch ist, das ist schon so ein Unterschiedsspieler, würde ich sagen, beim SC, der auch so ein Spiel durchaus mal auf die Freiburger Seite mit einem guten individuellen Moment ziehen kann. Und ich finde, insgesamt ist es ist die Situation, in der wir gerade sind, auch ein sehr gutes Beispiel für diese Gesamtentwicklung des SC Freiburg. Also, dass wir am letzten Spieltag hier davon sprechen, im besten Fall kommen wir in die Champions League, im schlimmsten Fall kommen wir in die Europa League. Das sind ja für Freiburger Verhältnisse schon fast Luxusprobleme. Und ganz oft, gerade auch als ich in der vergangenen Saison wirklich mit sehr mieser Miene aus dem Gästeblock an der Alten Försterei rausgegangen bin, weil der SC Europa komplett verspielt hat, da im Austausch mit anderen ist es dann auch so ein Thema gewesen, Mensch, ja, wir sind doch der SC Freiburg, wir müssen gucken, wo wir herkommen. Das ist immer so die große Diskussion. Es werden oft auch die Worte von Patrick Beier, unserem langjährigen Co-Trainer, aufgegriffen, der gesagt hat, bitte bewahren Sie sich diese realistische Erwartungshaltung an den Verein. Und das finde ich insofern eine sehr spannende Aussage, weil was ist eine realistische Erwartungshaltung? Das gibt schon ordentlich Deutungsspielraum. Und ich finde, realistische Erwartungshaltung beim SC Freiburg ist einfach, dass du auch sagen kannst, hey, nach so einer Saison, wenn wir da mittendrin sind im Rennen um diese Europapokal-Tickets, dann wollen wir auch das Maximum holen. Und da glaube ich schon, der Unterschied zwischen diesem und letztem Jahr ist halt, also wenn du komplett mit leeren Händen dastehst, fühlt sich das halt einfach mies an. Und ich glaube wirklich, also sollte das mit der Champions League nicht klappen, was ja, wie ich schon geschildert habe, ein paar Mal der Fall war, wäre dieses Jahr die Stimmung immer noch deutlich besser, weil wir wissen, vor allem jetzt nach einem Jahr Abstinenz im Europapokal, wie oft die SC-Fans jetzt schon wieder dieses "Wir fahren über die Alpen nach Baku ans Kaspische Meer" angestimmt haben, ist einfach wieder so eine Riesen-Euphorie da, dass es diese Europareisen gibt. Und ob du natürlich, wenn du da zu Real Madrid, dem FC Barcelona, PSG oder wer auch immer fahren darfst, dann ist das natürlich für Freiburger Verhältnisse außergewöhnlich. Aber ich glaube fast, selbst wenn wir jetzt zum dritten Mal in 4 Jahren wieder zu Olympiakos Piräus reisen dürften, gut, West Ham würde jetzt vielleicht nicht so auf große Euphorie stoßen, aber wenn das der Fall wäre, würde das, glaube ich, auch fast jede und jeder in Freiburg nehmen.
Also ich bin total erstaunt, wie wenig dir die Flatter geht und offenbar auch dem Umfeld die Flatter geht, weil das, ich meine, es ist erklärbar, weil man hat ja auch letztlich so die gegenteilige Entwicklung zur SGE. Die SGE hat in den letzten 4 Spielen 3 Unentschieden, 1 Sieg, also 6 Punkte geholt. Bei Freiburg sind es 3 Siege und 1 Unentschieden, also 10 Punkte geholt. 4 Punkte ist es enger geworden, aber man hat eben auch schon den ersten Matchball vergeben mit dem Spiel gegen Leverkusen. Damit hätte man durch sein können. Jetzt gegen Kiel konnte man aber immerhin ja den Dreier holen und deswegen ist man in der Konstellation, es noch aus eigener Kraft schaffen zu können. Was ist denn mit der Topspielbilanz, die bisher der SC Freiburg hatte? Also gegen Bayern zweimal deutlich verloren, gegen Leverkusen einmal verloren, einmal unentschieden und gegen Eintracht Frankfurt gab es ein 1:4 in der Hinrunde und auswärts. Ist das noch ein Thema in Freiburg?
Ja, Topspiele, ganz schwieriges Thema, wobei ich da auch schon wieder das Rückspiel gegen Leverkusen aufgreifen würde. In der Hinrunde hat sich der SC Freiburg ein 1:5 in Leverkusen gefangen. Das war auch so ein bisschen der Auftakt in diese Phase so rund um den Jahreswechsel, in der, würde ich auch mal sagen, sich der SC Freiburg so in großen Teilen sein Torverhältnis komplett zerschossen hat. Eben diese 5 Dinger in Leverkusen, dann 4 gegen Frankfurt, ich glaube, es waren auch nochmal 5 in Stuttgart dann, wo du eine unfassbare Menge an Gegentoren dir gefangen hast innerhalb von wenigen Spielen. Und danach gab es ja aber so ein bisschen diesen Wendepunkt, der auch diesen Aufwärtstrend eingeleitet hat, der dafür gesorgt hat, dass sich der SC Freiburg doch leise, still und heimlich an die Europapokalplätze rangeschlichen hat. Da gab es dann ja diese vielen Spiele am Stück, die zu null ausgegangen sind. Und das Rückspiel gegen Leverkusen, das wirklich auch in meinen Augen über weite Strecken, ich sage ganz bewusst über weite Strecken, nicht komplett, die beste Saisonleistung war, wo du ja eigentlich schon diese 3 Punkte, ja, du hattest eine Hand schon an diesen 3 Punkten dran und dann ist es natürlich wieder diese fast schon nervige Leverkusen-Nummer, dass sie dieses Ding dann holen. Ich habe auch bei vielen Leuten beim SC im Fanumfeld gehört, ja, natürlich gegen uns machen sie in der letzten Minute das Ding, gegen Dortmund lassen sie sich dann abschießen. Wobei man sagen muss, also meinem Eindruck nach hat Leverkusen in Freiburg jetzt auch nicht mehr so ganz an ihrem Leistungslimit eben gespielt, was es insofern aber umso ärgerlicher macht, dass du dann halt dieses 2:1 dann nicht über die Zeit bringst. Und vielleicht war das auch so mit einer der Gründe dafür, warum dann Julian Schuster in Kiel gesagt hat, die steigen zwar fast ab, aber wir hauen jetzt hier die Sechserkette raus. Ja. Also den ersten Teil des Satzes wird er nicht so gesagt haben, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, sinngemäß. Das war ja wirklich schwer anzusehen, dieses Spiel. Aber das war dann vielleicht schon ein Lerneffekt aus diesem 2:0 gegen Leverkusen, was du da aus der Hand gegeben hast. Und ja, das hat sich im Moment dann schon ein bisschen ärgerlich angefühlt, denn wenn du 2:0 führst, dann willst du einfach auch gewinnen, ganz egal, ob du gegen den Doublesieger aus dem Vorjahr spielst oder gegen wen auch immer. Und trotzdem stimmt mich dieses Spiel positiv, dass man aus der Hinrunde beziehungsweise aus dieser Phase rund um den Jahreswechsel seine Lehren gezogen hat. Und mein Gefühl sagt mir auf jeden Fall schon mal nicht, dass die Eintracht uns schon wieder mit 1:4 abschießen wird. Ich hoffe, ich jinxe damit jetzt nichts. Aber
ja, also ich verstehe das, was du sagst, aber wo könnten denn die Gründe dafür liegen, dass es ja, weil es gab ja zum Beispiel, das haben wir vorhin angesprochen, auch nach dieser stabileren Phase, bei der ehrlich gesagt auch viele 1:0 Spiele mit dabei waren, also das denkbar knappste Ergebnis. Auch nach dieser stabileren Phase kam zum Beispiel das 1:4 gegen den BVB. Und SC-Fans sagen dann, nicht zu Unrecht, ja, gegen die sehen wir immer schlecht aus. Und es war auch kein 1:4 auf dem Spielfeld, aber auf dem Ergebnisblock ist es ein 1:4. Und damit, und du hast es ja richtigerweise angesprochen, die schlechte Seite der Tordifferenz, die kommt aus diesen Spielen gegen Bayern, Leverkusen, Frankfurt, Dortmund und Stuttgart.
Also wenn ich an das Spiel gegen Dortmund zurückdenke, das war vor allem auch ein sehr effizienter Auftritt des BVB. Ich suche gerade nochmal die Statistiken hier raus, wie das mit den Torschüssen sich da verhalten hat. Also
sprich, es war aber quasi dann Pech. Also aber hat man immer in den Topspielen Pech? Oder bietet man den Gegnern vielleicht etwas an, dass Top-Mannschaften besser ausnutzen können als durchschnittlichere Mannschaften? Also es muss ja, dass sich das so durchzieht und ehrlicherweise ja sogar über die Zeit von Julian Schuster hinausgeht. Aber wir gucken jetzt mal vor allem auf die Saison. Muss es ja eigentlich einen Grund dafür geben?
Ja, also ich hatte sogar unter Christian Streich eigentlich ziemlich oft den Eindruck, dass man gegen Top-Teams sogar ziemlich gut aufgestellt ist, dass da nochmal ja eine besondere taktische Finesse da ist, eben es den Top-Teams auch wirklich schwer zu machen. Meistens war es dann so, du warst über weite Strecken gegen den Ball ziemlich gut in diesen Spielen, hast dir dann irgendwie unglücklich doch nochmal ein, zwei Dinger gefangen. Also zum Beispiel auch gegen Bayern erinnere ich mich an ein paar Spiele, in denen es wirklich knapp gewesen ist, wie die Bayern gewonnen haben. Aber dann hast du halt doch wieder diese Ausreißerspiele und ich fand es jetzt trotzdem in dieser Saison nochmal bemerkenswert krass, wie groß diese Ausschläge waren. Und es gibt ja von Julian Schuster diese Aussage, ja, ich gewinne lieber ein Spiel 4-3 als 1-0. Das hat Nick Steiger, entweder was hier im Rasenfunk oder im Podcast Freiburg, auch nochmal aufgegriffen, dass es ihn wahnsinnig nervt, dass Schuster das sagt, aber am Ende dann doch auf 1-0 spielt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Lerneffekt war, dass du dann auch gerade sagst, hey, sobald wir etwas zu verlieren haben, und das ist bei Freiburg ein Riesenthema, wenn ich da jetzt noch weiter zurückgreife, dieses Pokalfinale gegen Leipzig, bei dem jetzt wahrscheinlich alle Freiburgerinnen und Freiburger einen Stich im Herzen haben, wenn ich das anspreche, da hat der SC ja wirklich, du hast geführt, du bist in Überzahl gegen Leipzig und mit diesem Platzverweis kam dann dieser Knackpunkt, wo die Spieler erst gemerkt haben, oh Mist, wir haben jetzt ja echt was zu verlieren. Klar, da war es dann auch wieder Pech mit den ganzen Aluminiumtreffern. Aber um jetzt wieder auf diese Saison zurückzukommen, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Lerneffekt war, dass Julian Schuster dann vielleicht auch einfach gesagt hat, okay, sobald wir hier irgendwie zum Beispiel in Führung sind, versuchen wir das Risiko einzustellen und zu verwalten. Das ist natürlich gerade auch für neutrale Zuschauende, aber auch für uns Freiburg-Fans nicht sonderlich schön anzusehen. Aber dass man damit vielleicht auch einfach ein Stück weit verhindern möchte, gerade Top-Teams diese Räume anzubieten. Und ganz oft ist dann Julian Schuster auch so jemand, der dann einfach sagt, ja, zum Beispiel ein Florian Wirtz, wenn du den 89 Minuten lang gut verteidigt kriegst und er hat dann seine eine gute Aktion, da bist du halt einfach machtlos gegen. Aber das natürlich, ist das was man wirklich kritisch sehen muss, dass man sich gegen Top-Teams so hat abschießen lassen. Da waren auch, ja, ich glaube jetzt gerade so Frankfurt, ist jetzt auch, das sind so viele Spiele, da verschwimmt das irgendwann zu einem Brei. Aber ich meine, das Spiel in Stuttgart wäre es gewesen, bei dem ich auch das Gefühl hatte, boah, die machen da aus so wenig so viele Tore gegen den SC Freiburg. Und das würde ich schon sagen, hat man doch ganz gut in den Griff bekommen, dass man dann doch auch eher diesen Defense-First-Ansatz hat, um dann zu vermeiden, dass gerade spielstarke Teams nicht so viele Räume bekommen, auch wenn Julian Schuster das vielleicht nicht immer so in den Pressekonferenzen zugibt.
Omar Marmoush ist zumindest nicht mehr da. Der hat im Hinspiel, glaube ich, das Spiel gedreht. Da hat der SC auch 1-0 geführt und dann kam Marmoush, glaube ich, ein Tor, zwei Vorlagen damals gemacht. Aber der Faktor fällt schon mal weg, Marvin.
Aber ganz kurz, spielstarken Mannschaften nicht so viele Räume geben. Wer ist denn in der Pressure am Samstag? Ich meine, wenn ihr in die Champions League wollt, seid ihr doch die Mannschaft, die dementsprechendes Spiel machen muss. Und bei uns reicht ein Punkt. Also das heißt, ihr müsst ja zwangsläufig die Räume öffnen. Und das könnte tatsächlich dann doch ein Problem werden für den SC.
Das kann man schon so sehen. Aber da komme ich jetzt auch noch mal zur Art und Weise, wie das vom Verein selber, vom sportlichen Bereich kommuniziert wird. Das ist, ich finde es relativ souverän sogar, wie man das Ganze moderiert. Also Julian Schuster zum Beispiel vermeidet es ja tunlichst, das Wort Champions League in den Mund zu nehmen. Mir war es persönlich unter Christian Streich manchmal sogar ein bisschen zu extrem, dieses Understatement, dass er dann gefühlt in der Situation, in der wir jetzt sind, dann auch gesagt hätte, ja, Klassenerhalt.
Ich guck nur nach unten.
Genau, ich guck nur nach unten. Von daher finde ich das schon sehr souverän, wie man damit umgeht, so nach dem Motto, wir schauen dahin, wo wir jetzt sind. Diese Phrase des Spiels, von Spiel zu Spiel Denkens, die in Freiburg halt auch wirklich wörtlich genommen wird und einfach, das ist, glaube ich, auch was einfach diesen Druck wahnsinnig rausnimmt, dass das schon gesagt wird, ja, natürlich, wir wissen, dass wir noch einiges zu holen haben, aber wir konzentrieren uns jetzt nur auf die nächste Aufgabe und schauen, was dann am Ende bei rumkommt. Also ich bin selber wahnsinnig gespannt, was der SC für einen taktischen Ansatz am Samstag wählen wird. Ich glaube schon, man wird sehr bedacht darauf sein, eben nicht ins offene Messer zu laufen, auch wenn ein Omar Marmoush jetzt nicht mehr da ist. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Freiburg wirklich mit aller Gewalt versuchen wird, hier 3-4 Tore zu schießen. ja, morgen ist die Pressekonferenz mit Julian Schuster. Das wäre vielleicht eine ganz spannende Frage, die ich da mal mitnehmen könnte.
Wird er eh nicht drauf antworten. Aber ich weiß natürlich genau, warum Marvin fragt. Weil wenn Marvin hört, ja, der SC, der wird hoch angreifen und Eintracht Frankfurt wird vor allem über Umschaltspiel Chancen bekommen, ja, da hat er ja die Champions League-Hymne schon, also die, da ist er ja schon bei der zweiten Strophe, bevor du den Satz beendet hast. Und wenn Marvin aber hören würde, der SC, der stellt sich hinten rein und Eintracht Frankfurt muss das Spiel machen, da hat er aber die Schweißperlen auf der Stirn. Denn das, Marvin, ist ja gerade so ein bisschen das Thema bei der SGE.
Das ist genau das Thema, ja. Aber ehrlich gesagt stellt sich halt die Frage, warum? Ne? Warum sollte man? Also wer ist hier in der Lage? Die Mannschaft der SC Freiburg ist die Heimmannschaft. Und wenn jetzt hier ja gesagt wird, ja, schon jetzt hier mal Champions League erreichen und so weiter und so fort. Ich sehe da die Situation eher, dass der SC eigentlich das Spiel machen will und ja, würden die keinen Bock haben, dann müssen wir mal gucken. Am Ende wird es dann halt die Schande von Giron und jeder schiebt sich den Ball zu, ja, wenn ich das so höre. Ja,
ja, also aber ich glaube, nur wenn der BVB entsprechend spielt.
Ja, das gut, aber selbst dann muss ja Freiburg kommen. Das ist ja genau der Punkt. Also warum sollten wir, ja, ne, wir machen jetzt die Räume extra weit auf. Nee, das sehe ich, das ergibt ja gar keinen Sinn, weil bei uns ist es tatsächlich so, uns reicht es unentschieden. Das heißt, und du weißt ganz genau, dass natürlich haben wir eben bemüht, dass Dortmund theoretisch noch ein kleiner Fluch umgibt, aber wenn wir ehrlich sind, da wissen wir ganz genau, das geht 6-0 aus für den BVB gegen Kiel. Ja, keine Ahnung,
die Kieler werden dann irgendwie zu jinxen, das ist so.
Ja, gut, du weißt, naja, also es ist eigentlich realistische Betrachtung. Die Kieler werden dann irgendwie anrufen und sagen mal, ist da noch ein Platz in der zweiten Mannschaft des BVB, kann ich da noch irgendwie unterkommen oder irgend sowas? Keine Ahnung, schauen wir mal, wie das dann läuft, aber es ist dann im Endeffekt so, dass das ein klares Ergebnis ist und dann wird sich das auch irgendwann auf den Platz in Freiburg rumsprechen und dann weiß ich nicht, ob dann immer noch sagt, ja, das ist ja auch okay, wenn es die Euroleague wird. Dann machen wir weiter nichts. Da gucken wir mal, wenn wir weiter nichts passiert, muss ja nicht die Eintracht proaktiv werden, weil der Eintracht reicht, auch wenn ich das nicht geil finden würde, ein Unentschieden. Also ich sag dir, es gibt ja zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt es ja große Unterschiede manchmal. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass die Eintracht in den letzten Spielen ein bisschen aufwacht und ein anderes Gesicht zeigt. Das hätte ich mir ehrlich gesagt gegen Mainz, was ein Ergebnis war, ein 1-1, das viel zu gut geredet wurde. Wo ich mir schon in der zweiten Halbzeit gewünscht hätte, dass die Eintracht mal ein bisschen ein anderes Gesicht zeigt, aus ihrem dauerhaften Dino-Topmöller-Konstrukt ein wenig ausbricht und vielleicht das ein oder andere Mal wagt, was fernab der Topmöller-Norm ist. Aber das hat man nicht gemacht. Man hat es gleichzeitig auch gegen St. Pauli so gemacht, dass man sehr in einem Konstrukt gespielt hat, was ja wenig Ausbrüche hat, was natürlich die Chancen auch sucht. In der ersten Minute sind wir nicht umsonst in Führung gegangen, haben aber in der zweiten Minute gleich das Gegentor kassiert. Ja, super. Ja, und wie wir uns dann schwer getan haben, nachdem St. Pauli sogar in Führung gegangen ist, hat man ja, glaube ich, dann auch gesehen. Und wie schwer wir uns getan haben, Chancen zu kreieren. Und das ist ja genau das, lieber Max, worauf du ansprichst, weil die Eintracht ist natürlich aktuell nicht schafft, insbesondere nach der Verletzung von Götze, die, glaube ich, nochmal sehr, sehr krass reingerissen hat, auch gar nicht nur spielerisch. Götze, der wahrscheinlich seine beste Saison nicht nur bei der Frankfurter Eintracht, sondern seine beste Saison nach seiner glorreichen Zeit vielleicht beim BVB gespielt hat. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Saison für alle, die nicht so nah dran waren. Da haben wir gemerkt, was Mario Götze eigentlich kann und wofür er ja auch wirklich in einem Spiel steht und den Ausfall merken wir brutal und es merkt auch das spielerische Element und das ist natürlich heftig, dass wir haben die Einzelspieler, das ist definitiv so, auch ein Ekitike, auch ein Baroja, ein Knauf und ich bei Knauf, da habe ich noch diese paar Prozent, die könnten auch Freiburg noch ärgern am Samstag, aber es ist tatsächlich so, dass da vieles von diesem Offensivspiel lahmt und wir es nicht mehr schaffen, auch leichte Chancen zu etablieren. Überlegt ihr, wir haben die letzten Spiele auch gegen St. Pauli, da gab es nicht viele Möglichkeiten, ja, und das ist natürlich etwas, was mir große Sorgen macht, denn, ja, wir haben uns so ein bisschen einlullen lassen, so nach Motto, ne, wurde ja eben schon skizziert, Matthias hat ja schon gedacht, naja, der Eintracht, die sind ja schon durch, ja, kannst du vergessen, Eintracht dann plötzlich gar nicht mehr durch gewesen, weil wenn du die ganzen Matchbälle nicht verwandelst, dann bist du momentan in der Situation, in der du bist. Trotzdem muss ich halt sagen, die Eintracht muss jetzt, glaube ich, ganz, ganz wichtig sich auf das besinnen, was sie eigentlich ist. Und es ist nämlich am Ende des Tages immer noch eine Mannschaft mit einer hohen Qualität. Und du musst auch mal die Einzelinteressen der einzelnen Spieler noch mal jucken, weil ich glaube, für jeden Spieler, auch wenn wir wissen, dass ein Ekitike am Ende der Saison so oder so weg ist, Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn er sich dann selbst sagen kann, dass er die Eintracht noch in die Champions League geschossen hat, bevor er dann in die Champions League wechselt. Es gibt so ein paar Situationen, aber das Wichtige ist, dass man die auch greift. Und da weiß ich gerade nicht, ob Dino Topmöller der Richtige ist. Und das ist halt der große Vorteil, den der BVB hat. Weil man kann über Niko Kovac viel sprechen, aber weswegen er immer einen Platz in der Frankfurter Historie haben wird. Deswegen er immer, der hat den gleichen Friseur wie ich. Keine Ahnung. Also wir finden das alle gut. Wir freuen uns, ne? Und Niko Kovac wieder da, lässt sich die Haare schneiden. Der ist gern gesehen. Warum? Weil er die ursprünglichen Frankfurter Tugenden, die es damals schon in der zweiten Liga gab, auch beim Aufstieg, die hat er rausgekratzt und perfektioniert. Und das heißt, alles auf diesen Platz bringen und alle bis an die Zehenspitzen motivieren. Und dann gucken wir, was das Ergebnis ist. Und das brauche ich jetzt auch. Und wir haben einen unfassbar taktisch versierten Trainer wie Dino Topmöller, der absoluter Fußball-Ultra ist, der sich wirklich gut auskennt. Aber diese Emotionalität, die kann er nicht in dieser Authentizität wiedergeben, wie es Niko Kovac kann. Aber genau für das letzte Spiel brauchst du eigentlich Niko Kovac. So, du brauchst so jemanden, der einem absurde Geschichten erzählen kann und nach 5 Minuten weißt du nicht mehr, was er erzählt hat, aber du gehst irgendwie merkwürdig motiviert raus. Ne? Keine Ahnung, das muss gar keinen Sinn ergeben haben, was die Person gerade erzählt. Aber die Ansprache ist dann das, wo du sagst, ja, okay, ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber irgendwie fühle ich mich jetzt gut. Und das brauchen wir jetzt. Und das macht mich ein bisschen nervös. Das ist so ein bisschen der Punkt. Weil wir können uns natürlich ins Unentschieden herumgleiten, dann schaffen wir es. Aber Unentschieden ist immer gefährlich, sollten wir nicht drauf spielen. Und dementsprechend, ich weiß noch nicht, vielleicht müssen wir uns gewisser Tricks bemühen. Vielleicht müssen wir mal gucken, wer sonst innerhalb dieses Vereins noch eine Ansprache halten kann, die ein bisschen emotionaler sind. Vielleicht müssen wir uns die bemühen, weil das die Eintracht die Qualität hat. Da bin ich ganz, ganz sicher, auch wenn es zuletzt offensiv ein bisschen mauer war.
Gerade durch diese Qualität, die du auch ansprichst, Marvin, die zwar vielleicht ein bisschen alarmt ist, um deine Worte nochmal aufzugreifen in den letzten Spielen. Aber ich glaube, das wird auch ein entscheidender Grund sein, dass Freiburg in gar keinem Fall sagen wird, wir überlassen der Eintracht den Ball und stellen uns hinten sicher rein und bla und sonst wie. Also das ist auch grundsätzlich eh das Ding, um Christian Streich nochmal zu zitieren, Freiburg will immer die Balle haben und das ist auch was Julian Schuster immer wieder betont, dass es ihm ganz wichtig ist, das Spiel vom eigenen Ballbesitz auszudenken. Gut, klammern wir jetzt mal die zweite Halbzeit, die 60 Minuten gegen Kiel vergangenes Wochenende aus, aber ich kann mir sogar schon vorstellen, dass es ein Spiel wird, in dem der SC definitiv versucht, den Ball zu halten, vielleicht auch ein bisschen abwartend zu spielen. Vielleicht wird es auch gerade für Außenstehende nicht unbedingt das attraktivste Spiel, aber um es zusammenzufassen, also aus Freiburger Sicht glaube ich, dass wir weder das eine Extrem, Freiburg stellt sich hinten rein und macht gar nichts, noch das andere Extrem, Freiburg geht volle Kanne Heavy Metal Fußball drauf nach vorne. Also ich gehe weder von dem einen noch dem anderen aus, sondern glaube, das wird so ein Ding dazwischen.
Was denkt sich eigentlich Christian Streich, wenn Julian Schuster in seinem ersten Jahr die Champions League schafft, was er die ganze Zeit immer versucht hat?
Ich kann mir sogar vorstellen, Christian Streich ist so demütig. Er hat ja auch gesagt in seinem Abschiedsvideo, dass er gerade deswegen den Platz frei machen möchte, um neue Energien in den Verein reinzulassen. Ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich so demütig ist. Also nach außen würde er sich definitiv so demütig geben und sagen, ja, genau das. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt war, hier jetzt von der großen Bühne abzutreten. Aber er hat ja auch immer gesagt, so, persönlich ist man natürlich schon ein kleines bisschen eitel. Also wahrscheinlich wird ein klitzekleiner Teil in ihm auch denken, ach Mensch, das hätte ich auch gerne mal miterlebt. Ob wir ihn im Anzug gesehen hätten, das weiß ich nicht, aber
das scheint ja nicht mehr Vorausgabe zu sein, denn Werner zur Kompanie stand jetzt oft im Trainingsanzug in der Champions League an der Seite, also so ist es nicht mehr, aber da würde ich dann Christian Streich einfach nur das Video schicken, dass er bei der Bundesliga Pressekonferenz zwischen den Juve-Spielen, wo er darüber gesprochen hat, da war er natürlich sehr emotional bewegt, aber der war auch so fertig, das war so anstrengend für ihn, deswegen Champions League würde er vielleicht gar nicht verkraften. Vielleicht würde es das einfacher machen. Aber ich habe eine Frage noch an Marvin. Und zwar, weil du jetzt diesen Topos bemüht hast, dass Dino Topmöller nicht derjenige ist, der die emotionalen Ansprachen hervorholt. Woher wissen wir denn das eigentlich? Denn wir kennen doch eigentlich den öffentlichen Dino Topmöller und ja klar, da schafft er es nicht, das Umfeld zu emotionalisieren. Wir haben aber vorhin bei Matthias gehört, dass es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, dass ein Trainer vielleicht auch erstmal einfach nur Trainer sein sollte und alles andere so ein bisschen Beiwerk ist. Also woher kommt deine Vermutung?
Ich finde es total gut. Also du die Unterschiedlichkeit, die ist ja auch da. Und ich glaube, dass es während der Saison total gut ist. Und er hat ja so viel auch geschaffen. Man darf das nicht vernachlässigen. Die Eintracht ist immer noch auf Platz 3, obwohl Omar Marmoush den Verein verlassen hat. Ein absoluter Sonderspieler. Und eigentlich, man darf es nicht vernachlässigen, dass normalerweise mit Einpreisen des Abgangs, wir haben sehr, sehr viel Geld dafür bekommen, klar sein muss, musste jedem klar sein, dass schmälert die Chancen in der Bundesliga auf ein beträchtliches Maß. Und das hat auch Krösche eingeplant. Also wir haben sehr viel Geld dafür bekommen. Und das heißt, so ein bisschen das Geld, was man in der Champions League bekommen würde, haben wir jetzt sofort Cash-Out durch Omar Marmoush bekommen. Das heißt, wenn wir trotzdem die Champions League erreichen, haben wir Doppel-Cash-Out, was irgendwie ein bisschen absurd ist im Endeffekt. Ja. Und es ist ja natürlich auch so, zur Wahrheit gehört auch, es wurde Geld investiert mit Wahid, das hat überhaupt nicht geklappt. Das ist, muss man aber auch sagen, ist klar, für einen Spieler, der komplett in ein neues Umfeld kommt, dass das nicht klappen kann, da darf man auch nicht zu hart sein. Ich merke jetzt schon, gerade wenn du das Höllenloch auf Social Media aufmachst, gibt es sehr, sehr viele Leute, die das alles total schlimm finden, Wahid der größte Versager ist. Das habe ich schon über andere gehört, die dann in der eine Saison später dann aufgeblüht sind. Das heißt, mal abwarten, ne? Immer so ein bisschen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass er es geschafft hat, sehr, sehr viele Spieler auf ein anderes Niveau zu bringen. Und das hat er natürlich auch mit Ruhe, mit Vertrauen, mit ich gebe dir immer wieder Chancen. Baroja war auch lange raus und jetzt spielt er regelmäßig Bundesliga. Das ist ein Riesending. Und Collins hat auch die ersten Spiele nicht so oft, also die ersten Monate, in denen er hier war, nicht so oft gespielt. Und jetzt ist es ein sehr wichtiger, valider Spieler, der immer mehr seinen Weg findet. Wenn Can Usun den Weg weiter bei der Eintracht wählt und Leistungszeit, wird das genauso sein. Und da zahlt sich die Ruhe und die Besonnenheit aus. Aber du hast mich gefragt, woher ich das weiß, dass er nicht der emotionalste ist. Und da kann ich dir schon sagen, dass es auch ein bisschen weitergeht und nicht nur also keine Ahnung, man hört sich auch ein bisschen um. Ne? Also das ist tatsächlich so und natürlich ist es aber auch, natürlich auch so ein populärer Talking Point. Ne? Da gibt's dann auch Leute, die jetzt dann im Spiel dann genau gucken, was der Dino denn da macht. Und wenn er zurück ist oder auf der Bank sitzt, dann wird das dann natürlich auch schon negativ gesehen. Also man versucht natürlich auch so negative Sachen irgendwie zu finden, um sich das irgendwie herzuleiten. Aber ich kann dir schon sagen, von dem, was ich auch aus dem Umfeld höre, ist es tatsächlich so, er ist keine authentisch wütende Person. Mal sozusagen. Also es ist halt.
Moment mal, aber hast du gesehen, wie er Christensen angeschrien hat in der Nachspielzeit, als der sich die gelbe geholt hat?
Ja, genau. Aber dann hat
das war nicht authentisch, oder was?
Doch, das war authentisch, aber guck mal, die Ansprache entsteht ja durch. Da musst du dich selber in ein Gedankenkonstrukt erstmal begeben, um dann die Emotion, die du hast, nach außen verteilen zu können. Wenn etwas von außen kommt, dann ist es ja eine andere. Also, ne, klar, es gibt ja Leute, die, also jetzt ist kein Psychologie-Podcast hier, ne? Aber es gibt ja, wenn die irgendwie angegriffen werden, angefasst werden, dann passiert was. Aber nicht von sich heraus. Und diese Situation ist halt, dass er von sich halt jemand ist, der andere Worte wählt, aber das ist ja auch gut. Für 34 Spieltage brauche ich niemanden, der immer einem den gleichen Sermon erzählt. Aber jetzt wäre es halt mal gut, mal so ein bisschen einen anderen Drive reinzubekommen. Aber wir reden natürlich auch immer über das, was wir nicht haben. Ne? Also wir haben bei Glasner wurde darüber geredet, dass es so ist, dass der eine gute Ansprache hat, dass er die etablierten Spieler mit den etablierten Spielern gut klarkommt, aber es nicht schafft, junge Spieler zu etablieren. Deswegen wurde Dino Topmöller geholt. Ne? Auch mit dem Ziel, auch mit dem Krösche-Ziel, Revenue zu generieren, also mit dem Ziel, einen jungen Spieler teurer zu verkaufen. Das schafft Dino Topmöller. Das heißt, er hat sehr, sehr viel auf seiner Seite. Aber es ist halt trotzdem die Kleinigkeit, die ich jetzt am 34. Spieltag, wo ich mir den Finger drauflege und sage, da müsste es ein bisschen besser gehen. Aber ich sage auch mal eins, das ist für ihn als Spieler jetzt, auch als Trainer nicht dramatisch. Dann muss ich einfach den Joker ziehen und muss halt tatsächlich sagen, okay, wen habe ich im Verein?
Timothy.
Timothy ist ein netter Typ, könnte das tatsächlich packen, aber vielleicht hole ich auch für den 34. Spieltag wirklich mal einen Axel Hellmann hierher, ne? Wieder rein in die Kabine. Das hat er schon ein, zwei Mal gemacht in besonderen Situationen, weil der natürlich diese Vereinsbindung natürlich aufgrund seiner Vita so in sich trägt, dass er das auch glaubwürdig für ein Spiel verkaufen könnte. Warum nicht? Oder ich frage Kevin Prince Boateng doch mal, was da 2018 eigentlich los war. Wäre auch nicht so schlecht. Also es gibt, ne, ich muss mich dessen bemühen, was ich vielleicht gerade nicht habe oder im weiteren Umfeld habe, und dann kann das auch klappen. Ich will, wie gesagt, Dino Topmöller nicht grundsätzlich in Frage stellen, das wäre absurd nach dem, was jetzt in dieser Saison passiert ist, unabhängig davon.
Ja, weißt du, warum ich das so einen interessanten Punkt finde? Weil man eigentlich an diesem Beispiel ganz gut was nachvollziehen kann, was wir vorhin auch schon bei der Bewertung von Niko Kovac besprochen haben, nämlich das Bewerten eines Trainers von den Ergebnissen her gedacht. Und wenn Ekitike die Riesenchance in Mainz zum 2:1 macht, dann führen wir diese ganze Diskussion nicht. Dann sagen wir, war gut aufgestellt, sie haben den ersten, Mensch, sie haben endlich mal den ersten Matchball verwandelt, so kennen wir ja unsere Eintracht gar nicht, haben sie gut hinbekommen. Und dann sprechen wir drüber, dass die neue Emotion in der Mannschaft, die man auf dem Feld hat, die Eintracht braucht, da stimme ich dir zu. Aber wie geil die von Christensen kommt, wie die von Theat kommt, wie Robin Koch auch in der Saison einen Schritt gemacht hat, wie Kevin Trapp against all odds wieder einfach ja auch emotional etwas auf dem Feld darstellt. Also dann verlagert sich die ganze Diskussion, alles, was uns quasi fehlt bei Dino Toppmöller, sagen wir, guck mal, wie geil die Spieler das gemacht haben.
Absolut, da hast du vollkommen recht. Aber du weißt ganz genau, solange wie du jetzt hier die Bundesliga-Podcasts machst, ja, dass halt Bundesliga ein Geschäft von Sekunden ist. Und natürlich geht die Bewertung von der einen in die andere Sparte. Und trotzdem ist es aber so, dass man natürlich gewisse Trends trotzdem schon länger erkennt. Und trotzdem war es aber auch so, ja, klar, natürlich, wenn sie es geschafft hätten oder wenn das Batshuayi-Tor kein Handspiel gewesen wäre, dann musst du aber, kannst du trotzdem sagen, warum lässt du dich zweimal durch das 1-1 oder durch das 1-2 so dämlich auskontern. Das bleibt ja dann trotzdem. Ne?
Ja, das stimmt. Aber weißt du, was ich interessant finde? Ich finde es interessant, dass ich wahrnehme, dass diejenigen, die Dino Toppmöller vor allem vorwerfen, dass er das Team und das Umfeld nicht anzündet, die suchen dann taktische Gründe, um zu sagen, warum es gegen St. Pauli nicht funktioniert hat. Stimmt. Zweimal über die rechte Seite, langer Ball, hätte man früher drauf reagieren können. Und diejenigen, die ihn taktisch gut finden, die gehen dann darüber hinweg, dass die Emotionalität, die durch Theat und Christensen mit draufgekommen ist und dass du da eben Spieler hast, die mega unangenehm sind für ihre Gegenspieler in der Regel, dass die eben auch einen ganz wichtigen Impact haben und dass es dann nicht darum geht, wie du jetzt dein Aufbauspiel veränderst, sondern dass sowas eben auch zum Fußball gehört.
Die Realität ist, dass ja alles richtig ist. Also ich meine, es ist doch tatsächlich so, dass ein Theat und ein Christensen dem Spiel der Eintracht total gut tun, abgesehen davon, dass beide auch manchmal ein paar Böcke drin haben. Das ist es halt so. Also es ist halt, aber es ist alles. Das ist ja genau das. Die sind gut und wichtig
Fußball
für diese Mannschaft.
Football
is everything. Sie sind gut und wichtig für diese Mannschaft. Und wie gut es ist, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben, nachdem wir andere Spieler nicht bekommen haben beispielsweise, und haben dann ein Theat bekommen, was ist ein mega Baba Spieler ist. Der ist aber auch in seiner ersten Saison. Dass der trotzdem genauso wie in Christensen, dass da trotzdem vielleicht manchmal ein bisschen was fehlt und dass die auch Frankfurt vielleicht auch noch manchmal nicht so hundertprozentig kennen, ist dann auch so ein Ding. Aber natürlich tragen sie viel dazu bei, dass wir überhaupt auf diesen Situationen stehen. Und es ist natürlich aber trotzdem so, dass eine gewisse Emotionalität halt, also ich glaube, während den 34, 33 Spieltagen oder so, ist es ja völlig egal. Das habe ich ja auch gerade noch mal rausgekitzelt. Es geht ja jetzt nur um diesen einen Moment. Ich will ja gar nicht, dass er dauerhaft wütende oder dauerhaft emotionale Ansprachen am 18. Spieltag. Wem bringt das denn was? Also, ne, alles gut. Es geht nur um diese paar Prozent. Und das ist aber ganz natürlich, weil die allerwenigsten Trainer, die allerwenigsten Menschen alles in sich vereinen. Und deswegen sage ich ja, man ist immer auf der Suche nach dem, was man gerade nicht hat. Mhm. Und als wir Kovac hatten, dann fanden wir das total super, dass er dieser emotionale Typ war. Und dann wird aber natürlich weitergeguckt, auch im Umfeld weitergeguckt, wo geht's noch eine Stufe höher. Und das ist ja tatsächlich so, ne? Und deswegen gibt's ja auch neue Trainer und so weiter und so fort, hat man sich, obwohl Dinge erfolgreich liefen, hat man sich von anderen Trainern getrennt und ist dann weitergegangen. Glasner beispielsweise als krasses Beispiel nach so einem Riesenerfolg. Also wie gesagt, ich will natürlich ist es trotzdem ein Ding der Kurzfristigkeiten, aber es ist trotzdem valide und auch sinnvoll, halt gerade vor einem solchen Spiel nochmal die Möglichkeit zu haben, dass man das anspricht, insofern, dass man halt den Spielern auch nochmal sagt, was ist hier für eine Chance, und es geht doch nicht um Negatives. Aber ich weiß natürlich, ich glaube, sowas, so eine Diskussion würde in Hoffenheim nicht bestehen, weil da sind 500 Fans und dann gucken wir, was passiert, ne, whatever. Aber natürlich ist es jetzt so, dass du hast ja gar nichts Negatives. Im schlimmsten Falle spielt die Eintracht in der Europa League. Und das ist trotzdem, vor der Saison wäre das ein Erfolg gewesen, ne? Weil es trotzdem total geil, wir haben Europa League gespielt und wir kommen wieder in die Europa League. Die Saison hat sich anders dargestellt, die Ansprüche wurden natürlich ob der totalen Leistung der Saison ein bisschen anders. So. Jetzt muss man natürlich sagen, wäre trotzdem ein Erfolg gewesen. Aber wenn ich denn jetzt so nah dran bin, dann ziehe ich doch natürlich auch die Bingo-Karte und versuche natürlich den Spieler nochmal klar zu machen, was es bedeutet. Weil du hast natürlich als Spieler die Chance, hey, wir haben eine geile Saison gespielt, cool, dass ihr da wart, ciao, Kakao. So, weil das ist ja das, was auf Platz 5 passiert. Weil du weißt hundertprozentig, dass ein Ekitike nicht mehr da ist. Ein Larsson wird ganz, ganz schwierig zu halten sein. Eigentlich bei Platz 5 wird er auch weg sein. Einige Spieler werden auch gehen. Oder du hast halt die Möglichkeit zu sagen, hey, krass, das ist die Mannschaft, die es geschafft hat, aus eigener Kraft auf Platz 3 am Saisonende zu landen. Und dann kannst du natürlich, das ist auch vielleicht ein bisschen überhöhen, aber du kannst natürlich auch damit agieren. Das ist ja seit 92, 93, weil das ist das erste Mal, dass die Eintracht aus eigener Kraft auf Platz 3 landet. Das heißt, die Jahrhunderte, gefühlt Jahrhunderte geglaubte, das Saying von Herbert Bruchhagen, die Bundesliga ist zementiert, ist Bullshit. Weil du merkst, es ist dann gar nicht mehr so. Und dann spielen sich einige, gerade mit, wenn sie ein Tor schießen, gerade wenn sie halt dementsprechend ihre Saisonleistung krönen, werden sie sich in die Verlauste der ganz großen reindenken oder auch reinspielen, wo ich denke, in 10 Jahren noch denke, ach krass, der GTK, ja, der hat uns direkt in die Champions League geschossen. Das war schon krass. Und da ist der Wert eines Spielers, übrigens auch, wenn sie potenziell mal zurückkommen wollen, ein ganz anderer. Ja, das heißt ja nicht so, dass jeder Spieler, der von der Eintracht weggegangen ist, ein Riesenerfolg war. Also das muss man auch sagen. Also ich will nur sagen, ich will da darum geht's mir. Es geht mir um die einzelne Motivation in dem letzten Spiel, nicht in 33 anderen Spieltagen. Und das weiß ich nicht, ob der Dino das so gut kann, beziehungsweise ich habe schon gehört, dass das vielleicht etwas ist, bei dem immer ein paar Prozent fehlen. Und deswegen bleibe ich dabei.
Jetzt kommt aber die Pointe. Die Pointe ist, dass wir jetzt ein Spiel haben, bei dem es, das haben wir ja vorhin gesagt, eigentlich auch reichen würde, kontrolliert zu spielen und nichts anzubieten. Das heißt, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, sie zu 110% anzuzünden. Aber das ist jetzt eine Interpretationsfrage. Wir lernen auf jeden Fall, der SC Freiburg muss Axel Hellmann den Weg in die Kabine versperren. Das ist schon mal der erste Schritt, um zu gewinnen. Und jetzt habe ich nur noch eine abschließende Frage an euch alle drei. Und die lautet einfach Champions League, ja oder nein? Matthias, Champions League für den BVB, ja oder nein?
Ja.
Alex, Champions League für den SC Freiburg, ja oder nein?
So oft, wie wir jetzt so nah standen, muss es auch mal klappen, also ja.
Und jetzt Champions League, ja oder nein, Eintracht Frankfurt, Marvin?
Ja, macht jetzt aber einer was halt damit, aber ich sag natürlich auch ja, also ja, einer von euch muss leiden.
Und so ist es nämlich und für alle anderen ist es ein fantastisches Spektakel und so war nämlich auch diese Sendung. Ich danke euch dreien sehr, sehr herzlich, hat große Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Herzlichen Dank an Matthias Dersch, an Marvin Mendel und an Alex Steinmeier. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch folgen kann und dann danke ich zuletzt natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall-Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und in dieser Folge möchte ich mich da bedanken bei Kai, David, Benny Weiß, Malte S., Philipp Sicking und bei Nils B. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben auf den Unterstützen-Button geklickt und da erfahrt ihr dann, wie man uns unterstützen kann. Geht ganz einfach, tut auch nicht sonderlich weh und hilft, den Rasenfunk unabhängig zu halten. Herzlichen Dank für euren Support, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Oh, jetzt ist er weg.
Eingefroren.
Yes. Schade.
Hat das verbotene Wort gesagt.
Ja, genau.
Torverhältnis.
Torverhältnis, genau.